Und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Am Freitag haben wir, wie so oft, die Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche. Damit beginnen wir.
Ganz genau, einige Termine für die kommende Woche. Starten möchte ich aber mit dem heutigen Tag, denn noch eine Ankündigung für heute, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Bundeskanzler Merz reist in diesen Minuten nach Paris und wird dort auf Einladung von Staatspräsident Macron an Gesprächen über die Lage im Iran-Konflikt und mögliche Maßnahmen zur Sicherung des Schiffverkehrs in der Straße von Hormuz teilnehmen. Weiter geht es am Sonntag, also übermorgen. Wir freuen uns auf den Besuch des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva und seines Kabinetts in Deutschland. Brasilien ist das Gastland der 79. Hannover Messe und zu dieser Gelegenheit finden Hannover die dritten deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen statt. Am Sonntagnachmittag begrüßt der Bundeskanzler den brasilianischen Präsidenten in Hannover im Schloss Herrenhausen. Es folgt ein erstes bilaterales Gespräch der beiden. Dabei wird es vor allem um internationale Themen sowie die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Brasilien gehen. Dann geht es zunächst nur für den Bundeskanzler zum Messegelände. Dort wird er gegen 17.35 Uhr ein Pressestatement abgeben. Wie erwähnt, ist Brasilien offizielles Partnerland der Messe in diesem Jahr. Das diesjährige Motto der Industriemesse lautet Think Tech Forward. Auch Präsident Lula wird am Sonntagabend zur Hannover Messe kommen. Gemeinsam eröffnen der Bundeskanzler und Präsident Lula die Messe und halten jeweils eine kurze Rede. Danach nehmen beide an einem Gespräch mit deutschen und brasilianischen Unternehmerinnen und Unternehmern teil. Am Montagmorgen, den 20. April, und zwar bereits ab 8 Uhr, machen Bundeskanzler Merz und der brasilianische Präsident einen Rundgang auf der Messe. Dieser beginnt mit der Eröffnung des brasilianischen Zentralstandes in Halle 12. Hier hält der Bundeskanzler eine kurze Ansprache. Am Ende des Rundgangs, etwa gegen 10 Uhr, wird er zudem ein kurzes Pressestatement abgeben. Im Anschluss werden der Bundeskanzler und der brasilianische Präsident die 42. deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage, die in diesem Jahr auf dem Messegelände stattfinden, eröffnen. Danach nimmt der Bundeskanzler an einer Veranstaltung der Initiative Made for Germany zum Thema industrielle KI von der Strategie zur Skalierung auf dem Messegelände teil und hält auch dort eine Rede. Am Montagnachmittag finden dann im Rahmen eines festlichen Mittagessens die dritten deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen im Schloss Herrenhausen statt. Daran nehmen Präsident Lula und dem Bundeskanzler eine Reihe von Ministerinnen und Ministern aus beiden Ländern teil. Wir rechnen mit der Unterzeichnung und Beschlüssen zahlreicher gemeinsamer Projekte und Initiativen, die die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Brasilien noch weiter vertiefen. Im Fokus werden diesmal internationale Themen sowie die Wirtschaftsbeziehungen stehen. Anschließend ist eine gemeinsame Pressekonferenz beider Regierungschefs gegen 15 Uhr zu den Ergebnissen der Regierungskonsultationen geplant. Also ein sehr intensives Programm am Sonntag und Montag rund um die deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen. Für den Bundeskanzler geht es dann zurück nach Berlin. Dort nimmt er am Montagabend am Jahresempfang des Bundesverbandes Deutscher Banken teil. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums wird der Bundeskanzler dort gegen 18.10 Uhr eine Rede halten. Banken spielen aus Sicht der Bundesregierung eine zentrale Rolle bei der Mobilisierung von privatem Kapital und leisten einen wichtigen Beitrag bei der Finanzierung unserer Unternehmen. Sie tragen entscheidend zur Finanzstabilität bei und sind wichtige Partner bei der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, der Innovationskraft und der Sicherung unserer Souveränität. Neben dem Bundeskanzler wird unter anderem auch die EZB-Präsidentin Christine Lagarde teilnehmen. Die Veranstaltung ist presseöffentlich. Weiter geht es am Mittwoch, den 22. April. Dort leitet der Bundeskanzler wie üblich um 10 Uhr das Bundeskabinett. Am Mittwochmittag kommen dann 20 Schülerinnen aus drei Berliner Schulen ins Bundeskanzleramt. Das ist die Auftaktveranstaltung zum bundesweiten Girls' Day. In einem Technikparcours werden sie spielerisch Aufgaben lösen und sich über verschiedene Berufe im sogenannten MINT-Bereich informieren. Das Akronym steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Nach einem Gruppenfoto wird der Bundeskanzler den Technikparcours besuchen und sich an den einzelnen Stationen von den Schülerinnen unterschiedliche MINT-Berufe vorstellen lassen. Im Anschluss findet noch eine Gesprächsrunde der Mädchen mit dem Bundeskanzler statt. Wie erwähnt, ist die Veranstaltung im Kanzleramt der Auftakt für den bundesweiten Girls Day am 23. April, mit dem junge Frauen die große Vielfalt der MINT-Berufe nahegebracht werden und ihr Interesse an Berufen aus Technik, Wissenschaft und Handwerk geweckt werden soll. Parallel findet seit 2011 der Boys Day statt, um bei männlichen Schülern für Berufe, zum Beispiel im sozialen, erzieherischen und pflegerischen Bereich, zu werben. Am frühen Nachmittag wird der Bundeskanzler dann eine Rede beim Petersberger Klimadialog halten. Die Rede ist auch presseöffentlich. Der Petersberger Klimadialog wird am 21. und 22. April in Berlin ausgerichtet. Er dient in diesem Jahr der Vorbereitung auf die COP31 in der Türkei. Das Dialogformat findet auf Ministerebene statt. Der Dialog wird in Zusammenarbeit mit der designierten COP31-Präsidentschaft Türkei sowie der designierten COP31-Verhandlungspräsidentschaft Australien geführt. Beim diesjährigen Klimadialog wird es insbesondere darum gehen, die Dekarbonisierung der Industrie voranzutreiben und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Nun sind wir am Donnerstag, den 23. April. Der Bundeskanzler wird dort und auch am Freitag, den 24. April, am informellen Treffen des Europäischen Rates auf Zypern teilnehmen. Hauptthemen des Treffens werden die jüngsten Entwicklungen in der Nahostregion und der Ukraine sein, ebenso der mehrjährige Finanzrahmen 2028 bis 2034. Dabei wird voraussichtlich auch die Situation auf den Energiemärkten eine wichtige Rolle spielen. Am Freitag, den 24. April, nimmt Bundeskanzler Merz am Tagungsort dann an einem gemeinsamen Mittagessen mit Vertretern aus der Nahostregion teil. Auch hier wird die Lage im Nahen Osten verständlicherweise Thema sein. Und soweit zu den Terminen des Bundeskanzlers in der kommenden Woche.
Vielen Dank. Bevor wir zu Fragen kommen, die es gibt, hat das Umweltministerium noch nähere Informationen zum Petersberger Klimadialog.
Genau, ich würde da gerne noch ein paar einzelne Dinge ergänzen. Eröffnet wird der Petersberger Klimadialog am kommenden Dienstag von Bundesumweltminister Carsten Schneider sowie seinem türkischen Amtskollegen Murat Kurum sowie dem australischen Klima- und Energieminister Chris Bone. Am zweiten Tag des Klimadialogs wird, wie bereits erwähnt, der Bundeskanzler an dem Ministertreffen teilnehmen. Der Termin mit dem Bundeskanzler sowie auch die Eröffnung des Petersberger Klimadialogs können übrigens auch über die Webseite des BMUKN im Livestream verfolgt werden. Der Petersberger Klimadialog ist ein zentrales, informelles Ministerformat der internationalen Klimadiplomatie. Er dient dazu, vor den formalen UN-Klimaverhandlungen politische Orientierung zu geben, Vertrauen aufzubauen und schwierige Fragen frühzeitig zu adressieren. Der Petersberger Klimadialog bringt bewusst Staaten und Gruppen mit sehr unterschiedlichen Ausgangslagen zusammen, und zwar von Industrieländern über große Schwellenländer bis zu besonders verwundbaren Inselstaaten. Und genau darin liegt der große Wert des Formats. Der diesjährige PCD erfolgt voll im Eindruck der globalen Energiekrise, und daher geht es in erster Linie auch um die Frage, welchen entscheidenden Beitrag die internationale Klimapolitik zur Bewältigung dieser Krise leisten kann. Wichtige Themen in diesem Zusammenhang sind der weltweite Ausbau der erneuerbaren Energien, die fortschreitende Elektrifizierung und auch die sukzessive Abkehr von Öl und Gas.
Vielen Dank. Dann kommen wir zu Fragen. Schon vorab wurde mir das Stichwort Straße von Hormuz, das mit dem Termin heute dann noch für heute ansteht, im Zusammenhang steht. Unter anderem, dann würde ich sagen, beginnen wir damit, Herr Nien. Das ist ja ein Termin heute, der, glaube ich, und ich glaube, die Frage war auch genau dazu. Sie kommen noch. Wir sind ja bei den, ich glaube, Herr Nien, aber Ihre Frage war auch zum Termin heute, richtig? Dann stellen Sie mal Ihre Frage und wir kommen dann weiter.
Am Anfang. Eine Frage zu dem eben gerade angekündigten Termin heute in Paris. Wird der Bundeskanzler vor Ort in Paris eine Pressekonferenz oder ein Statement geben? Und daran angeknüpft die Frage, gibt es schon eine Annäherung zwischen Merz und Macron bei der entscheidenden Frage, ob die USA bei einer künftigen Mission zur Sicherung der Straße von Hormuz eine Rolle spielen sollen und beteiligt werden sollen? Macron ist ja dagegen, Merz dafür. Jetzt sind die USA auch in Paris nicht eingeladen. Zeichnet sich dort eine Annäherung zwischen Merz und Macron ab? Danke.
Zur ersten Frage kann ich sagen, dass es in der Tat Möglichkeiten gibt, auch die Presse vor Ort zu unterrichten. Genaue Uhrzeit kann ich Ihnen noch nicht mitteilen, hängt sicherlich ein wenig davon ab, wie die Gespräche verlaufen. Das zur ersten Frage. Zur zweiten Frage hat der Bundeskanzler, also zur Beteiligung auch der USA, habe ich richtig verstanden, hat sich der Bundeskanzler gestern ja auch schon geäußert, dass es durchaus Argumente dafür gibt und dass es auch wichtig ist, darüber heute zu sprechen. Deswegen ist generell wichtig, dass dieser Termin heute stattfindet. Der ist, glaube ich, auch wirklich vom Timing her sehr gut gewählt, weil man sich jetzt auch zu einem frühen Zeitpunkt bereits einmal austauschen kann und wird, wie eine mögliche Beitrag nicht nur Deutschlands, sondern auch verschiedener Partner aussehen kann, wenn die Bedingungen, die wir auch immer wieder genannt haben, insbesondere ein Friedensschluss, aber natürlich auch Fragen wie ein internationales Mandat, sicherlich auch nationale Mandate, die es bräuchte, dann erfüllt sind. Der Bundeskanzler hat gesagt, dass wir davon noch ein gutes Stück entfernt sind aktuell, aber umso wichtiger heute der Austausch.
Eine Nachfrage, wie wichtig ist denn der Bundesregierung eine Beteiligung der USA an dieser Mission? Ist das eine Bedingung auch oder ist das letztendlich, kann, muss aber nicht sein? Wie steht da die Bundesregierung dazu?
Ja, ich würde das jetzt ungern qualifizieren, wie wichtig, also müsste jetzt die Skala müsste ich jetzt einmal sehen, um das besser einzuordnen. Der Bundeskanzler hat sich gestern dazu geäußert, man wird sicherlich heute drüber sprechen.
Hi. Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Heimbach.
Genau, eine Frage, die wahrscheinlich ans BMVG geht, über einen möglichen Beitrag der Bundeswehr. Können Sie einmal darstellen, wie viele Boote zur Minenjagd oder Minenräumung derzeit in anderen Aufgaben gebunden sind, zum Beispiel der NATO in anderen Bereichen versprochen sind? Also umgekehrt, wie viele stünden denn theoretisch zur Verfügung? Und hat die Bundeswehr oder das BMVG eigene Erkenntnisse darüber, ob die Straße von Hormuz tatsächlich vermint ist, oder gibt es Erkenntnisse von Partnern?
Also zur ersten Frage, unterhalten oder stellen wir grundsätzlich nicht dar, wo was wie gebunden ist und einsatzbereit ist. Wir haben eine Website, wo wir die Minenjagdfähigkeiten der Bundeswehr dargestellt haben. Wir haben Minenjagdgeschwader. Dort sind insgesamt 10 Boote, soweit ich weiß, verortet. 2 Boote haben eine speziellere Aufgabe. Da geht es um spezielle Minentaucherverbringung, obwohl alle Boote Minentaucher aufnehmen können. Und diese Einheiten sind eine sehr spezielle Fähigkeit, so viel kann ich, glaube ich, sagen, die auch im Bündnisrahmen sehr geschätzt wird und die eine sehr hohe Qualifizierung und Professionalisierung hat. Ganz einfach dahingehend, weil Deutschland schon immer sehr hohen Wert auf diese Fähigkeiten gelegt hat. Ich meine, in Nord- und Ostsee liegen noch 1,6 Millionen Tonnen Munitionsaltlasten aus 2 Weltkriegen. Und mit dieser stetigen Bedrohung natürlich auch, also nicht nur militärisch, sondern auch für die gesamten Nutzer dieser Gewässer, hat Deutschland natürlich historisch immer schon in diese Fähigkeiten besonders auch ein Auge drauf gehabt. Und deswegen haben wir darauf auch Informationsseiten, wo Sie gerne nochmal nachlesen können zu unseren Fähigkeiten. Die Fähigkeiten sind regelmäßig in den ständigen Einsatzverbänden der NATO integriert. Sie wissen ja, dass die NATO eine spezielle Minenabwehr, Minen-Awareness-Einheit hat, die NATO Standing Mine Countermeasure Group. Und dort sind diese Einheiten auch regelmäßig im Einsatz und sprengen auch regelmäßig Altlasten, führen regelmäßig Übungen durch und haben deswegen, wie ich gesagt habe, einen sehr hohen Stand an Qualifikation und Professionalisierung. Genau, und das zu generellen Einsatzbereitschaftsfragen, das wissen Sie, sagen wir seit gut 4 Jahren wenig.
Die Frage noch nach der mögliche Verminung Straße von Hormuz, ob es Erkenntnisse gibt.
Auch da muss ich leider darauf verweisen, dass wir natürlich zum militärischen Lagebild das Recht von Krisenregionen uns hier immer sehr zurückhaltend äußern. Wir haben natürlich eine Lageanalyse, die läuft rund um die Uhr 24/7. Die beinhaltet auch solche Themen. Die Informationen sind aber nicht für die Öffentlichkeit. Die sind auch selbst bei uns im BMVG immer nur in sehr geschützten Umfang, werden die natürlich besprochen. Das bietet sich, das ist einfach Natur dieser Lagebewertung.
Herr von Osten.
Ja, das knüpft vielleicht ganz gut an. Jetzt wird Ihr Marineinspektor zitiert in einem Interview, warnt vor einer Überlastung der Marine. Gleichzeitig kursieren seit gestern aus den Kreisen der Bundesregierung Informationen, dass man eben konkrete Vorschläge heute unterbreiten möchte. Also wie passt das zusammen? Wie viel Fähigkeiten sind da wirklich verfügbar, dass man da heute konkrete Vorschläge in Paris machen kann?
Also ich möchte mal so sagen, ich bitte noch mal ins Interview reinzuschauen. Das Interview lautet, soweit ich es gelesen habe, etwas anders. Da streicht sogar, dass die Marine stets bereit ist, die Aufgaben, an die an sie gestellt werden, zu erfüllen. Und selbstverständlich ist die Marine aufgrund auch der Sparmaßnahmen von 3 Dekaden davor natürlich in gewissen Fähigkeitsbereichen und was die seegehenden Einheiten angeht, reduziert gegenüber anderen Ständen, die wir in den 80er, 90er Jahren hatten. Bei der Marine passiert gerade sehr viel im Bereich der Beschaffungen. Wir haben gestern gelesen, dass auch neue Boote wieder auf Kiel gelegt wurden. Wir haben die Beschaffungsprogramme, Modernisierungsprogramme für die Fregatten, das kennen Sie alles. Wir haben die U-Boot-Beschaffungsprogramme. Und wir haben jetzt den zweiten Seehof-Fernhoff-Klärer, der kam erst vor kurzem. Also da wird es dieses Jahr noch den dritten geben. Also da passiert sehr viel. Und das unterstreicht der Inspekteur ja auch in seinem Interview. Und der unterstreicht auch, dass wenn es Aufträge an die Marine gibt, die zu erfüllen sind, dann werden diese natürlich erfüllt. Die Marine steht bereit. Und Sie können sich sicher sein, dass innerhalb der Bundesregierung, wenn es hier um diese schwerwiegenden Fragen geht, natürlich die Bundeswehr ihre Beratungsleistung nachkommt. Und das ist eine Hauptaufgabe der Bundeswehr, erstens die Aufträge zu erfüllen, die an sie gestellt werden, und zweitens die Beratungsleistung gegenüber der Politik darzustellen. Und natürlich wird vorab in einem politischen Prozess diese Beratungsleistung erbracht, damit dann auch entsprechend ein potenzieller, ich wiederhole nochmal, wie es gerade genannt wurde, ein potenzieller deutscher Beitrag belastbar auch gestellt werden kann, wenn der politisch abgestimmt wurde.
Herr Rinke.
Dankeschön. Herr Mayer, ich hätte ganz gerne noch mal zum Zeitpunkt einer möglichen deutschen Hilfe nachgefragt. Da gibt es ja verschiedene Varianten, Waffenruhe, Waffenstillstand, Friedensschluss. Können Sie sagen, was die Bedingung oder der Wunsch ist der Bundesregierung, ab welchem Zeitpunkt sie überhaupt zu einer Hilfe bereitstünde?
Ich glaube, wir haben ja, finde ich, sehr konsistent auch in den letzten Wochen klar gemacht, was unsere Bedingungen dafür sind. Und die gelten natürlich weiter. Natürlich muss es zu einem wirklich einer tragfähigen, belastbaren Verständigung kommen. Es muss ein wirklich nachhaltiger Waffenruhe, Waffenstillstand, eine Stabilisierung der Situation eintreten. Und wir haben, und da hat der Bundeskanzler darauf hingewiesen, diverse auch internationale und nationale Beschlüsse, was Mandate angeht, die davor stehen, bevor wir konkret über so einen Einsatz reden. Deshalb nochmal, wir sind in einem frühen Zeitpunkt. Herr Müller hat gerade da auch darauf hingewiesen. Trotzdem haben wir immer gesagt, wir sind, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir machen das sehr eng abgestimmt innerhalb der Bundesregierung. Gespräche laufen seit mehreren Tagen und auch Wochen natürlich auch innerhalb der beteiligten Ressorts. Und nochmal, es ist wichtig, heute zusammenzukommen, um die Dinge dann auch miteinander zu besprechen, weil am Ende wird alles nur eingebettet, eben auch mit unseren Partnern am Ende funktionieren.
Darf ich nochmal nachfragen? Jetzt haben Sie wieder Waffenruhe und Waffenstillstand quasi in einem genommen. Das sind dabei ja eigentlich andere Zustände des Nichtkrieges. Also deswegen die Frage, braucht es wirklich eine schriftliche Vereinbarung zwischen USA und Iran, dass dieser Krieg beendet ist? Ich frage auch deswegen nach, weil der US-Präsident ja auch von sich aus schon gesagt hat, er kann den auch einfach von sich aus für beendet erklären. Deswegen stellt sich nochmal die Frage, vielleicht können Sie es nochmal präzisieren. Also was ist genau der Zeitpunkt, an dem die Bundesregierung glaubt, dass sie einen Beitrag leisten kann?
Es ist ja ein Prozess, auch diese Auseinandersetzung, die wir dort sehen. Insofern ist es natürlich jetzt schwer, von meiner Stelle aus einen konkreten Zeitpunkt zu nennen. Aber wir haben immer gesagt, dass es geht darum, dass die Kampfhandlungen enden. Vorher ist so ein Beitrag für uns nicht denkbar. Für danach bereiten wir uns jetzt vor.
Dann der Kollege in der Reihe davor.
Ja, Matthias Reiche, MDR Büro Berlin. Eine Frage auch an Herrn Mayer. Ist es unter irgendeinem Umstand möglich, verfassungsrechtlich möglich, dass die Bundeswehr sich an einer Koalition der Willigen beteiligt, ohne Mandat von UN, NATO oder nach § 44 der EU-Verträge?
Ob das theoretisch möglich ist, da will ich jetzt gar nicht spekulieren. Was wir doch aber klar gemacht haben, was unsere Bedingungen sind, und die hat der Bundeskanzler gestern noch mal sehr klar gemacht, hat von einem internationalen Mandat gesprochen, hat auch von einem nationalen Mandat gesprochen und auch von einer Entscheidung des Bundestags. Diese Bedingungen sind völlig klar und Sie wissen auch, dass das Grundgesetz uns entsprechende Vorgaben macht.
Herr Jessen.
Ja, Sie haben eben noch mal gesagt, Herr Mayer, keine deutsche Beteiligung unter den Bedingungen von Kampfhandlungen. Zählt aus Sicht der Bundesregierung die Blockade iranischer Häfen durch die USA derzeit im weiteren Sinne zu Kampfhandlungen oder gehört das nicht dazu?
Ja, ich werde jetzt hier nicht weiter in den Definitionsfragen hier einsteigen. Was doch nochmal klar ist, das habe ich versucht gerade deutlich zu machen und in dem Sinne führen wir auch diese Gespräche. Dass wir uns jetzt vorbereiten auf den Moment, wo Kampfhandlungen beendet sind, wo dieser Krieg auch zu einem Ende gekommen ist, weil wir eben auch ganz aus nationaler Sicht, aber auch eben aus internationaler Sicht ein Interesse daran haben, die Situation dann dauerhaft auch zu stabilisieren und insbesondere in der Straße von Hormuz eben auch freies Geleit möglich zu machen. Auf diesen Moment bereiten wir uns vor. Der ist heute sicherlich noch nicht gekommen. Der hat eine Reihe von Bedingungen. Aber es ist wichtig, frühzeitig Gespräche darüber zu führen.
Ja, eben deswegen wäre es sehr interessant zu wissen, was für die Bundesregierung alles zum Begriff Kampfhandlungen zählt. Da möchten Sie nicht antworten. An der Konferenz in Paris nehmen die Kriegsparteien allerdings nicht teil, weder USA noch Israel noch Iran. Wissen Sie, ob die eingeladen worden waren und gesagt haben, nee, wir kommen nicht, oder wurden sie nicht eingeladen? Und wäre es aus Sicht der Bundesregierung zu begrüßen, wenn sie teilnehmen würden?
Sie haben gerade in Ihrer Frage versteckt die Aussage, ich möchte darauf nicht antworten. Ich habe ja gerade auf Ihre Frage geantwortet und habe das versucht zu definieren. Wenn Sie damit nicht zufrieden sind, ist das für mich völlig, also ist okay, dann sagen Sie, Sie sind mit der Antwort nicht zufrieden. Aber ich habe die Frage gerade beantwortet und auch zur Frage Beteiligung der Amerikaner habe ich gerade schon was gesagt.
ohne mich jetzt in diesen Streit einzumischen, Herr Jessen, die Diskussion will ich nicht weiter führen. Ich bin nicht sicher, ob das Interesse im Saal sehr breit ist an den Kommentierungen der Antworten. Was ich bloß weiß, ist, ich habe viele Fragen auf der Liste und alle sind, glaube ich, interessiert, dass wir zügig in effektiven Fragestellungen vorankommen. Und auf der Liste geht es weiter mit Herrn Blank.
Dankeschön. Nochmal an Herrn Müller zu den Minensuchern. Ganz unabhängig können Sie sagen, wie lange es dauern würde, so einen Minensucher von Deutschland aus ins Einsatzgebiet, meinetwegen auch etwas näher ran, ins Mittelmeer zu verlegen. Und eine zweite Frage, es spielt Djibouti eine Rolle in der Diskussion da, als Relaisstation. Gibt es im Moment überhaupt noch deutsche Soldaten in Djibouti? Soweit ich weiß, gibt es da einen abgeschlossenen Ort mit Containern, mit Material?
Ich beginne mit der zweiten Frage. In Djibouti haben wir unsere luftgestützte Plattform stationiert, in der Regel, die für die Aspides-Mission temporär im Einsatz ist. Sie wissen das. Aktuell, soweit ich weiß, haben wir 2 Personen in Djibouti, die vor Ort, also die Organisation und alles aufrechterhalten, weil die Plattform aktuell nicht dort ist. Darüber hinaus wird Djibouti natürlich als logistischer Hub auch genutzt. Und temporär, wenn wir unsere Beteiligung am Flaggschiff der Aspides-Mission, wenn die einschiffen und oder ausschiffen und vor Ort sind. Darüber hinaus kann ich mich so zu Djibouti nicht weiter äußern. Ich verifiziere aber nochmal diese Informationen gleich. Die erste Frage war gewesen, wie lange es dauert. Ja, die natursehgehende Einheit ist halt seegehend. Und das macht es schwer, den direkten Weg zu wählen. Deswegen werden wir natürlich den seegehenden Weg mit mehreren tausend Kilometern und Seemeilen, ich bin jetzt kein Marinefachmann, aber ich gehe davon aus, dass über die Straße von Gibraltar gefahren wird und Mittelmeer, wenn das Ziel des Mittelmeer sein sollte. Und dann werden wir gemäß der Geschwindigkeiten dieser Schiffe sicherlich einen Zeitraum von mehreren Tagen benötigen.
Mehreren Tagen ja. Oder Wochen?
Also Sie sehen das mir nach, wir lachen gerade drüber, aber sehen Sie es mir nach, ich mag jetzt gar keine Zahlen in den Raum bringen. Warum ist das so? Weil natürlich die Fortbewegung von Schiffen auch maßgeblich an den Geofaktoren hängt. Ja? Und das sind natürlich Schiffe, die auch nicht auf Highspeed gebaut sind. Deswegen heißen sie auch nicht Schnellboote, sondern heißen sie Minenjagdboote. Und wenn ein Schnellboot, keine Ahnung, wenn kein Marinefachmann vielleicht 50 Knoten erreichen kann, wird das ein Minenjagdboot nicht erreichen können. Wenn sie noch entsprechende Strömungen haben und Gegenwinde, und Sie wissen, dass der Nordhalbkugel grundsätzlich in diesen Bereichen des Nordatlantiks, den Sie dann eintauchen müssen Richtung Straße von Gibraltar, werden Sie normalerweise Gegenwindgürtel haben. Deswegen ist es rein spekulativ, ob Sie 9, 14, 21 oder 7 Tage benötigen. Sehen Sie es mir nach. Jeder kann sich ganz kurz mal raustickern bei Maps, welche Distanz Sie haben, was so ein Schiff ungefähr fahren wird und kann sich über den Daumen bei Idealbedingungen raussuchen, wie lange ein Schiff in Deutschland brauchen würde, wenn es in Deutschland starten würde.
Zu dem Thema habe ich jetzt noch Frau Amordo und noch mal Herrn Jessen auf der Liste und Frau Lacerda, damit kein Missverständnis, Sie wollten zu einem anderen Thema fragen, oder? Zum was des Kanzlers? Ja, wir kommen ja noch zu den anderen Terminen. Ich muss Sie da einfach noch um Geduld bitten, bis wir mit diesem Thema, zu diesem Termin. Gut, dann kommen Sie dazu dran. Frau Amorde.
Ja, danke. Herr Mayer, ich würde gerne noch mal da nachfragen, was Herr Rinke auch schon gefragt hat. Sie hatten am Anfang ja gesagt, Friedensschluss als Bedingung. Dann haben Sie danach Waffenruhe, Waffenstillstand gesagt. Habe ich das denn jetzt richtig verstanden, dass es auf jeden Fall nicht bindend eine schriftliche Vereinbarung zum Frieden geben muss als Grundlage für den Einsatz? Das ist die erste Frage. Und die zweite, ist die Ausweitung von Aspides als Grundlage für all das, was jetzt kommen könnte, für die Bundesregierung eine Option?
Ich will noch mal sagen, dass ich hier jetzt nicht einsteigen werde in die konkreten Bedingungen, ob die jetzt schriftlich gestellt sind oder mündlich oder wie auch immer. Es geht um das Ende der Kampfhandlung. Es geht um ein Ende dieses Krieges. Wir haben immer gesagt, solange dieser Krieg läuft, wird sich Deutschland hier auch an einer solchen Mission nicht beteiligen, sondern wir bereiten uns vor für den Tag danach. Wie der am Ende abgesichert wird, das liegt weniger in unseren Händen. Wir tragen dazu bei, auf diplomatischen Wege, dass wir das so schnell wie möglich natürlich erreichen. Wir haben das größte Interesse, dass dieser Krieg endet und eben auch auf diplomatischen Wege wirklich für eine stabile und nachhaltige Friedenslösung gesorgt wird. Ja, daran arbeiten wir. Und auch was die Mandatsgrundlagen angeht, auch dafür sind die Gespräche ja auch heute da. Genau darüber wird heute in Paris sicherlich auch gesprochen werden. Auch da möchte ich nicht vorweggreifen.
Herr Jessen?
Sie haben eben noch mal gesagt, Kriterium der Bundesregierung sei Ende der Kampfhandlungen. Genau deswegen wäre es doch wichtig, was für die Bundesregierung zu Kampfhandlungen zählt. Darauf hatte meine Frage vorhin abgezielt. Ich hatte gefragt, ob für die Bundesregierung die Blockade iranischer Häfen zu Kampfhandlungen zählt. Darauf wollten Sie nicht antworten. Das ist nicht eine Frage von Zufriedenheit. Deswegen stelle ich die Frage erneut. Zählt für die Bundesregierung die Blockade iranischer Häfen zu Kampfhandlungen?
Nochmal, da werde ich nicht in eine Bewertung einsteigen, sondern ich habe die Bedingungen klar gemacht, unter der wir bereit sind, uns auch an einer Absicherung der Straße von Hormuz, darüber reden wir jetzt hier seit 10 Minuten, das ist der Punkt der Diskussion, was die Bedingungen dafür sind, damit wir uns daran beteiligen. Darauf habe ich hingewiesen.
Und Frau Lacerda.
Ja, ich habe zwei Fragen erstmal zu Frau Kleinschmidt. Frau Kleinschmidt, der Klimadialog im Auswärtigen
Amt. Frau Lacerda, dann war das
tatsächlich... Das ist zu der Agenda. Das ist zu der Agenda, zu der ich mich rechtzeitig gemeldet habe.
Wir waren jetzt bei dem Termin, der heute ansteht, der Reise nach Paris mit den Gesprächen, wo es um die Straße von Hormuz geht.
Ich bin bei der Hannover-Messe und bei...
Und da kommen wir jetzt demnächst hin. Wir sind jetzt bei den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen. Wenn Sie dazu fragen wollten, oder geht es um den Petersberger Klimadialog, der wäre dann das Nächste. Deutsch-brasilianische Klima. Das Moment, Herr Blank, Sie hatten sich nicht nochmal dazu. Ach so, sorry. Dann war das ein Missverständnis.
Geht doch bestimmt ganz schnell. Eine Frage an Herrn Giese im Zusammenhang mit der Frage, kann ein UN-Mandat da helfen irgendwo? Haben Sie eine Information darüber, wie weit die Verhandlungen in New York sind dazu? Ist man da schon in Gesprächen? Und wird man das tun, vielleicht auch um die Chinesen einzubeziehen?
Ich glaube, wir haben in der letzten Woche schon mal darüber gesprochen, dass es da diese Bemühung gab, von Bahrain eine Sicherheitsratsmandatierung zu erhalten oder eine Resolution des Sicherheitsrats zu erreichen. Ihnen ist allen bewusst, dass das vetiert worden ist von China und Russland. Das wurde jetzt nochmal, immer wenn das passiert, gibt es eine Regel bei den Vereinten Nationen, dass das dann nochmal in der Generalversammlung der Vereinten Nationen besprochen werden muss. Da gab es gestern eine Aussprache, da gab es eine überwältigende internationale Unterstützung für eine Resolution, wie Sie allerdings wissen, wenn die in der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen wird, ist die nicht nach Kapitel 7 bindend. Aber es ist natürlich eine Indikation dafür, dass es eine sehr, sehr große internationale Einigkeit darüber gibt, dass die Vereinten Nationen hier eine wichtige Rolle zu spielen haben. Aber den weiteren Besprechungen, den weiteren Verhandlungen würde ich da ungern vorgreifen.
Dann wechseln wir jetzt tatsächlich das Thema, machen weiter bei den Terminen des Kanzlers und sind jetzt Sonntag, Montag in Hannover bei der Hannover-Messe und den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen. Frau Lacerda, dazu jetzt eine Frage. Ja.
Herr Mayer, es liegt an der brasilianischen Kultur, gar nicht nachtragend zu sein. Aber in Bezug auf die Äußerung des Kanzlers in Manaus letztes Jahr bei der Klimakonferenz hat er eine Bestürzung ausgelöst, die ich das so nicht kannte, und überstieg sogar ein Fußballereignis von 2014, was die aus brasilianischer Sicht. Hat der Kanzler jetzt vor, sich bei dem brasilianischen Präsidenten stellvertretend für seine sehr sonderbaren Äußerungen in Manaus zu entschuldigen? Hat er das vor?
Ich will vielleicht erstmal nochmal sagen, da wir über die deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen sprechen und vielleicht auch etwas undiplomatisch sagen, wir freuen uns da richtig drauf, auf diesen Termin, weil der uns sehr, sehr wichtig ist, weil Brasilien für uns ein sehr, sehr wichtiger Partner ist. Sie wissen auch, dass der Bundeskanzler mit Staatspräsident Lula bereits in Belém ein sehr intensives, vorwärtsgewandtes Gespräch gehabt hat. Es gab dann auch zu der anschließenden Diskussion, hat sich der Bundeskanzler kurz nach der Reise im Rahmen eines Gesprächs beim G20-Gipfel in Johannesburg auch mit Staatspräsident Lula auch noch ausgesprochen, auch zu diesem Thema. Da sind, glaube ich, auch sehr schöne Bilder entstanden der beiden. Und wie gesagt, wir freuen uns jetzt einfach auf den Besuch. Besuch unserer brasilianischen Freunde hier in Hannover und schauen mit großer Zuversicht auch auf das, was wir inhaltlich vorhaben bei diesen Regierungskonsultationen. Denn das ist das, was im Zentrum steht für beide Länder. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Handel. Sie wissen, dass Brasilien für uns vielleicht sogar der wichtigste Partner in Südamerika ist, wenn es um den Handel geht. Und deshalb nochmal freuen wir uns sehr auf den Besuch.
Eine Nachfrage, der in Brasilien ist jetzt die Landesverteidigung ein wichtiges Thema geworden und unter den Konsultationen auf höchster Ebene wird Minister Pistorius mit Präsident Lula oder mit seinem Amtskollegen treffen. Gibt es einen TO-Punkt, was Thema Verteidigung für die beiden Länder, was vorgesehen ist, die Sie uns mit uns hier teilen könnten?
Ich will jetzt den einzelnen Tagesordnungspunkten nicht vorgreifen, aber wenn ich richtig informiert bin, Herr Müller, Sie müssten mich korrigieren, nimmt aber auch Herr Pistorius an den Regierungskonsultationen teil, genauso wie auch Herr Wadefuhl als Außenminister.
Genau, und den Einzelthemen greifen wir hier nie vorweg vor den Terminen. Dafür gibt es ja die Termine, um die Themen zu besprechen und sich gegebenenfalls anlassbezogen danach zu äußern.
Herr Blank, ich hatte Sie zu dem Thema noch auf der Liste. Das hat sich erledigt. Dann Herr Rinke.
Ja, Herr Mayer, ich möchte auch noch mal nachfragen, was die von Ihnen erwähnten Abkommen angeht. Über Verteidigung hinaus, vielleicht können Sie 2-3 Themen nennen, die jetzt für die deutsch-brasilianischen Beziehungen besonders wichtig sind. Sind das Wirtschaftsthemen, kultureller Art? Was steckt dahinter?
Ja, auch da möchte ich den Konsultationen und bitte auch um Verständnis nicht vorgreifen. Natürlich ist es naheliegend, dass die Bereiche Wirtschaft und Sicherheit, wenn wir uns die Weltlage anschauen, wenn wir uns auch die bilateralen Beziehungen anschauen und die Zusammenarbeit anschauen, sicherlich Fokusthemen sind. Wir haben rund um das Thema Mercosur natürlich auch in der Vergangenheit schon sehr intensiven Austausch gehabt. Auch das Thema Rohstoffe, das Thema Digitalisierung und Innovation sind nicht nur bei der Hannover Messe, sondern auch sicherlich im Austausch mit unseren brasilianischen Freunden ein Thema, das relevant sein könnte.
Darf ich noch eine Frage hinterher schieben an Herrn Wenzel? Brasilien hat ja auch große Gasvorkommen vor der Küste. Ihre Ministerin ist auch in Hannover. Ist das ein Thema, wo das Wirtschaftsministerium irgendwie die Bemühungen vorantreibt, jetzt auch brasilianisches Gas zu importieren?
Ich möchte zuerst nochmal unterstreichen, was Herr Mayer gesagt hat, dass wir mit Brasilien tatsächlich sehr enge wirtschaftliche Beziehungen haben. Ich habe hier die Zahl vom Handelsvolumen im letzten Jahr von 21 Milliarden Euro. Aber ich möchte auch sagen, dass wir den Gesprächen nicht vorgreifen. Über die Gasimporte entscheiden in Deutschland die Unternehmen. Wir sehen für die Vertiefung der Beziehung zu Brasilien viele Möglichkeiten bei der Sicherung von Rohstoffen, beim Hochlauf der erneuerbaren Energien und bei der Dekarbonisierung. Und ansonsten schauen wir mal, was der Montag bringt.
Frau Lacerda nochmal.
Ihre diplomatischen Geschichten, nein, Ihren, aber meine Frage haben Sie nicht geantwortet. Hat der Kanzler vor, sich bei dem brasilianischen Präsidenten zu entschuldigen für seine Äußerung in Manaus zu der Klimakonferenz?
Ich weise nochmal auch auf das Treffen beim G20-Gipfel hin, wo ja auch intensiv nochmal über diese Auseinandersetzung gesprochen wurde. Und ich würde mich wirklich nochmal darauf beschränken. Wir freuen uns sehr jetzt auf diese Regierungskonsultation. Es sind ja auch nicht nur die Regierungskonsultationen, es ist auch die Hannover Messe, wo Brasilien in diesem Jahr eben auch als Partnerland eine ganz herausgehobene Rolle spielt. Wir freuen uns da sehr drauf und wir sehen auch in keiner Weise die deutsch-brasilianischen Beziehungen. Wir sehen die sehr, sehr positiv und das unterstreicht das hier, glaube ich, nochmal.
Ich darf Ihnen zusichern, die Freude ist auch gegenseitig. Also dieses ganze Team freut sich sehr drauf, nach Hannover zu kommen.
Das beruhigt mich.
Herr Jessen.
Ja, gehört zu den Themen der Gespräche in Hannover. Es ist eine Industriemesse, aber auch das Projekt Stopp der Regenwaldabholzung. Präsident Lula hat angekündigt, die solle bis 2030 gestoppt werden. Es gibt Fortschritte. Beobachtet Deutschland das? Gibt es deutsche, auch technologische Unterstützung in diesem Projekt? Können Sie das sagen oder das Umweltministerium gegebenenfalls?
Welches Umwelt war angesprochen?
Entschuldigung, da müssen Sie nochmal die Frage wiederholen.
Ja.
Stichwort war, glaube ich, Regenwaldfonds. Aber
ja, die Frage war, ob bei den Gesprächen in Hannover das Thema Stopp der Abholzung des Regenwaldes eine Rolle spielen wird. Präsident Lula hat angekündigt, es solle bis 2030 gestoppt werden. Gibt es da ein deutsches Monitoring, eine deutsche Beteiligung, einen deutschen Erkenntnisstand? Nehmen Sie in Hannover an den Gesprächen teil?
Das ist mir nicht bekannt. Wenn es da was zum Nachreichen gibt, dann kriegen Sie das.
Vielen Dank.
Dann noch mal dazu, Frau Lassalle.
Ja, und Frau Kleinschmidt zu dem Klimadialog.
Das wäre jetzt das Nächste. Lassen Sie mir kurz die Gelegenheit zu schauen, ob noch jemand Frage zu Hannover hat. Das sehe ich nicht. Dann sind wir jetzt tatsächlich beim Klimadialog.
Bitte. Ja, und zwar, ich war selbst sehr oft beim Klimadialog bei Ihnen das war immer, Deutschland war immer Ideengeber, Motivator. Sie haben vorhin angesprochen, die globale Fragen werden dort erörtert. Wie verhält sich das jetzt, wo Deutschland eben im Gegensatz zu anderen Ländern die Rückkehr vom Verbrennerauto, Stichwort offene Technologien, beschlossen hat? Wie kann Deutschland weiterhin Ideengeber, Impulsgeber bei dieser Konferenz sein? Im Vergleich zu anderen Ländern wie vom globalen Süden, von Brasilien zum Beispiel, die wesentlich weiter ist mit der energetischen Erneuerung. Wie lässt sich das vereinbaren?
Also wir sind weiterhin Ideengeber, wie sonst auch immer auch. Und Deutschland hält ja auch weiter Kurs beim Klimaschutz und bei der Energiewende. Das kann man daran alleine ablesen, dass wir beispielsweise ein umfassendes Klimaschutzprogramm verabschiedet haben, wo die ganze Bundesregierung unterstreicht, dass die Klimaziele eingehalten werden müssen. Sie wissen, es gibt zentrale Maßnahmen, beispielsweise die Ausschreibung von 12 Gigawatt Wind an Land bis 2030. Es werden 8 Milliarden Euro bereitgestellt für die Elektrifizierung in der Industrie, für natürlichen Klimaschutz sowie auch die Wärmenetze. Wir haben ein großes Förderprogramm gerade aufgelegt für die E-Mobilität, wie Sie wissen, was bereits jetzt auch schon tatsächlich Wirkung zeigt. Da gab es ja auch schon entsprechende Meldungen darüber, das Programm wirkt. Neuzulassungen von reinen Elektroautos sind von 46.000 im Februar bis 70.000 Fahrzeuge gestiegen. Also von daher sehe ich, dass unsere Position weiterhin genauso stark und wir engagieren uns ja auch genauso international wie eben auch national.
Gibt es weitere Fragen zum Petersberger Klimadialog? Das sehe ich nicht. Gibt es noch weitere Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Wir haben eine Kabinettssitzung, wir haben den Girls' Day und den informellen Rat in Zypern. Das sehe ich nicht. Doch? Herr Rinke?
Ich wollte noch mal die Frage stellen nach der Freigabe der 90 Milliarden für die Ukraine. Und Herrn Giese oder Herr Mayer fragen, wie weit man da gekommen ist. Theoretisch wäre ja auch möglich, dass man vielleicht im Zusammenhang mit dem informellen Rat angesichts des Regierungswechsels in Ungarn jetzt eine Entscheidung herbeisehnt.
Also ich kann Ihnen sagen, dass der Außenminister sich dazu geäußert hat, schon mal, dass wir jetzt erwarten, dass das sehr, sehr schnell geht. Er hat auch gestern mit seiner zukünftigen ukrainischen Amtskollegin telefoniert. Auch da ging es natürlich um gemeinsame Themen und da ist natürlich die europäische Sicherheit, die Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges gemeinsames Thema und wir arbeiten daran, dass es sehr, sehr schnell geht. Ich glaube, verschiedene Minister der Bundesregierung haben sich auch in diese Richtung schon geäußert.
Ich kann das auch gern einfach nochmal bestätigen, dass wir zuversichtlich sind, dass es auf europäischer Ebene in absehbarer Zeit, dass dieser längst überfällige Schritt nun auch gegangen werden kann. Gelder aus dem Europäischen Rat im Dezember, einstimmig beschlossenen 90 Milliarden Euro Kredit müssen an die Ukraine ausbezahlt werden. Dafür setzen wir uns ein und wie gesagt, wir sind zuversichtlich, dass es auch zügig gelingt.
Gibt es weitere Fragen? Frau Gerhäuser auch noch mal dazu? Moment, ich sehe das Mikro so schlecht. Ist es das? Ja.
Genau, noch dazu, vielleicht war das nur ein Versprecher, Herr Giese, aber haben Sie gesagt, mit der ukrainischen Kollegin?
Nein, Entschuldigung. Nee,
ungarisch. Ne? Okay, danke.
Ja, dann bin ich dabei. Dann war das ein Versprecher, tut mir sehr leid. Okay, ne? Ja.
Aufmerksame Zuhörerin, sehr gut. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht und zu den Terminen, bevor wir dann zu Fragen zu anderen Themen kommen, gibt es noch eine Reiseankündigung aus dem Finanzministerium.
Genau. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil wird in seiner Funktion als Vizekanzler am morgigen Samstag, den 18. April, an der Konferenz In Defense of Democracy in Barcelona teilnehmen. Auf Einladung von Spaniens Premierminister Pedro Sanchez werden hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus etwa 40 Staaten zusammenkommen, um sich über die internationale Ordnung und Zusammenarbeit auszutauschen, gerade angesichts der aktuellen Krisen und Konflikte. An der Konferenz werden unter anderem Brasiliens Staatspräsident Lula, bevor er dann Richtung Hannover weiterreist, Indonesiens Staatspräsident Subianto, Mexikos Staatspräsidentin Scheinbaum und Südafrikas Staatspräsident Ramaphosa teilnehmen. Wie gesagt, insgesamt etwa 40 Staaten. Vizekanzler Klingbeil, ist es wichtig, gerade jetzt, ist gesagt, in Zeiten der aktuellen Konflikte ein klares Zeichen für eine regelbasierte internationale Ordnung, für Multilateralismus und für Zusammenarbeit zu setzen. Wir setzen auf Kooperation statt Konfrontation. Wir suchen neue Handelspartnerschaften. Wir suchen neue Allianzen, insbesondere auch mit dem globalen Süden. Und auch dafür ist diese Konferenz ein sehr wichtiges Forum. Insofern sind wir dankbar, dass Pedro Sanchez dazu eingeladen hat. Herr Klingbeil wird sich gegen 9.15 Uhr, 9.20 Uhr morgen früh zu Beginn der Konferenz äußern.
Frau Lacerda dazu?
Ja, Herr Karl, können Sie dann Einblick geben, mit wem der Finanzminister eben bilaterale Gespräche haben wird in Barcelona?
Das können wir gerne im Anschluss machen. Das ist wie immer kurz vorher im Fluss. Wer die hochrangigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind, habe ich ja gerade aufgezählt.
Okay. Dazu Herr Eckstein?
Interesse halber, gab es auch eine Einladung an den Bundeskanzler an dieser Konferenz teilzunehmen?
Das ist mir nicht bekannt.
Und noch eine Nachfrage?
Teilnahme, vielleicht kann ich das ergänzen, erfolgt selbstverständlich in Abstimmung mit dem Bundeskanzler.
Ist es auch als Zeichen einer deutschen Solidarität gegenüber Spanien zu verstehen? Zuletzt gab es ja auch offen ausgetragene Konflikte, vor allem mit der US-Administration, aber auch mit Israel.
Ich glaube, wir haben ein sehr enges, sehr partnerschaftliches, freundschaftliches Verhältnis mit Spanien innerhalb der Europäischen Union. Und auch gerade Herr Klingbeil und Herr Sanchez pflegen ein gutes Verhältnis zueinander, kennen sich lange. Insofern knüpft das an die gute Kooperation an. Es ist kein Zeichen gegen irgendwen oder irgendwas, sondern vor allen Dingen für, wie gesagt, Kooperation, internationale Zusammenarbeit, das Völkerrecht, regelbasierte Ordnung, gerade in diesen Zeiten, wo diese Prinzipien unter massivem Beschuss stehen.
Frau Lacerda, noch mal dazu, dann würde ich aber tatsächlich gern das Thema wieder wechseln.
Ja, Herr Karl, also Pedro Sanchez wird sehr gefeiert, auch innerhalb von Spanien, auch von politischen Gegnern gefeiert für seine Haltung in Bezug auf den Genozid gegen die palästinensische Bevölkerung. Und der Präsident Lula hat sehr oft darüber gesprochen, auch in diesem Wording. Glauben Sie, dass es dort es ist naheliegend, dass es dort dieses Thema in besonderer Weise auftreten wird. Wie verhält sich das dann mit der Positionierung des Finanzministers?
Also welche Themen der spanische Ministerpräsident ansprechen wird, das müssten Sie bitte die spanischen Kolleginnen und Kollegen fragen oder die morgige Konferenz abwarten. Wir haben ein eigenes Wording, eine eigene Haltung als Bundesregierung, die ja sowohl der Regierungssprecher als auch das Auswärtige Amt immer wieder dargelegt haben. Und die gilt für die gesamte Bundesregierung. Und Äußerungen anderer kommentieren wir nicht, bewerten wir nicht. Was das angeht, wie gesagt, der Verweis an die spanischen Kolleginnen und Kollegen.
Dann wechseln wir das Thema. Wir sind in der Zeit weit fortgeschritten, aber ich habe doch noch einige Themen, andere Themen auf der Liste, unter anderem, also um die Stichworte zu nennen, Entlastungspaket, GKV-Reform, Arbeitsmarkt, Panzerbau, Kerosin, Beamtenbesoldungsgesetz. Wir beginnen bei Herrn Höfele mit dem Entlastungspaket.
Ja, Höfele, DTS. Der Kanzler hat gestern ja relativ überraschend angekündigt, dass das 1.000-Euro-Entlastungspaket jetzt auch in 2027 angewendet werden können soll. War das nur ein Debattenbeitrag des Kanzlers oder ist das in der Bundesregierung jetzt schon abgestimmt?
Sie wissen, dass, und das hat der Bundeskanzler gestern ja auch nochmal gesagt, wir diese 1.000-Euro-Entlastungsprämie als Teil eines größeren Pakets für Entlastung in der derzeitigen sehr angespannten Situation, was die Energiepreise angeht, vorgesehen haben. Die Regelung befindet sich aktuell in der regierungsinternen Abstimmung und soll sehr zeitnah, auch wir als Regierung haben da sehr schnell auch geliefert, damit es möglichst schnell auch in Kraft treten kann. Aber der Bundeskanzler hat sich dafür ausgesprochen, den Begünstigungszeitraum hier flexibler auszugestalten und dabei neben 2026 auch das Jahr 2027 genannt. Ich habe auch wahrgenommen, dass auch der Vizekanzler diese Offenheit gezeigt hat und deshalb werden wir das jetzt regierungsintern in die weiteren Abstimmungen mit einbringen. Nochmal, die Offenheit, glaube ich, ist deutlich geworden.
Herr Eckstein.
Was ich nicht genau verstehe, Herr Mayer, es gab ja einen Koalitionsausschuss, dazu gibt es ein Papier, was am Montag ja auch im Bundeskanzleramt präsentiert wurde, und da steht ganz klar nur 2026 drin, nicht 2027. Diese Flexibilität, die Sie jetzt ansprechen, ist das Eingeständnis, dass man da nicht gut gearbeitet hat am Wochenende, also dass man schon nachbessern muss?
In keinster Weise. Aber es ist doch völlig klar, dass jetzt nach einem Beschluss des Koalitionsausschusses ist es doch auch immer, dass es dann um die konkrete Ausgestaltung geht, um die konkrete Umsetzung geht. Und nochmal, diese Gespräche werden jetzt geführt, werden auch mit den Fraktionen geführt, auch der Ebene der Fraktionen geführt. Und nochmal die Offenheit, hier auch 2027 mit einzubeziehen, hat der Bundeskanzler klargemacht.
Noch als Nachfrage, was ich nicht genau verstehe, ich hatte das bei der Pressekonferenz am Montag so verstanden, man hat jetzt zwei kurzfristige Entlastungen, einmal den Tankrabatt und einmal diese 1.000 Euro Entlastungsprämie für den 1. Januar 2027 und für das Jahr 2027. Und die folgende war ja dann die Einkommenssteuerreform mit grundsätzlichen Entlastungen geplant. Läuft es dann parallel? Also, weil wenn man diese 1.000 Euro Entlastungsprämie jetzt auch noch ins nächste Jahr zieht, dann dürften die ja viele auch möglicherweise deutlich später erst erhalten.
Ich würde, ist gut, dass Sie noch mal darauf hingewiesen haben, eben auch auf dieses Gesamtpaket, was auch im Koalitionsausschuss ja beschlossen wurde, weil häufig in der Tat jetzt auf die Cent, die Entlastung bei den Energiepreisen und auf diese 1.000-Euro-Prämie in der Tat Bezug genommen wird. Wir haben uns als Bundesregierung vorgenommen, in einer Einkommenssteuerreform insbesondere kleine und mittlere Einkommen dann auch dauerhaft zu entlasten. Ja, weil die Maßnahmen, die wir jetzt in der akuten Situation getroffen haben, natürlich so oder so zeitlich befristet sein werden. Und für die dauerhafte Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen soll dann eine Einkommensteuerreform dienen. Und das BMF, vielleicht mag Herr Kall auch ergänzen, wird dazu zu gegebener Zeit auch einen Vorschlag vorlegen.
Genau, da kann ich gar nicht sehr viel ergänzen. Natürlich ist es eine Kombination aus kurzfristigen Maßnahmen, zu denen natürlich die Senkung insbesondere der Energiesteuer mit einer Entlastungswirkung von 17 Cent beim Spritpreis, Benzin und Diesel gehört, aber natürlich auch die kartellrechtlichen Maßnahmen beitragen sollen, dass diese Preisentwicklung nicht so weitergeht, dass die Preise gedämpft werden oder sogar wieder runtergehen. Aus mittelfristigen Maßnahmen wie der Entlastungsprämie, die einfach ein Angebot an die Wirtschaft ist, jetzt auch Verantwortung für ihre Beschäftigten zu übernehmen und auch zu entlasten dort, wo das möglich ist, bis zu 1.000 Euro. Das muss nicht der Betrag sein, es können auch kleinere Beträge sein, es kann auch gestaffelt sein. Und wenn es da jetzt darum geht, einen größeren Zeitraum, mehr zeitliche Flexibilität zu schaffen, hat Herr Mayer ja schon gesagt, das gilt auch für den Bundesfinanzminister, sind wir selbstverständlich offen dafür. Und darüber hinaus langfristige Entlastung mit der Einkommenssteuerreform, an der wir intensiv arbeiten und zu der sich der Bundesfinanzminister zu seinen sozusagen grundsätzlichen Vorstellungen ja auch schon geäußert hat und wo die Koalition am Wochenende sehr klar miteinander vereinbart hat, zum 1.1.27 soll diese Einkommenssteuerreform gelten. Das heißt, sie wird in diesem Jahr beraten und beschlossen werden.
Herr Jessen?
Ja, Herr Kall, zu den Rahmenbedingungen des Entlastungspakets. Finanzminister Klingbeil hat gestern auf der IWF-Tagung in Washington gesagt, alle Rückmeldungsdaten deuten darauf hin, dass wir uns auf einen längeren Energiepreisschock einstellen müssen. Was bedeutet länger? Gibt es einen Zeithorizont? Und was bedeutet das über Entlastungsnotwendigkeiten jenseits kurzfristiger Maßnahmen?
Das entspricht den Analysen des Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Energieagentur und anderer, dass diese Preisschocks auf den Energiemärkten anhalten werden, dass wir davon ausgehen müssen. Aber dann kann sich natürlich keiner auf einen genauen Zeitraum festlegen, weil das davon abhängt, wie insbesondere die Entwicklung in der Straße von Hormuz weitergeht, wie stark auch Energieinfrastruktur etc. in der Region beschädigt ist. Manches davon wissen wir noch gar nicht genau. Also es hängt alles vom weiteren Verlauf dieser Krise ab, von der Stabilität der Waffenruhe ab, von weiteren Verhandlungen ab. Deswegen kann das niemand genau prognostizieren. Wir sollten nur nicht naiv sein. Und deswegen hat der Bundesfinanzminister deutlich gemacht, dass er genauso wie die internationalen Expertinnen und Experten davon ausgeht, dass wir eine längere Krise haben. Und deswegen steuern wir ja jetzt schon gegen, nicht nur mit kurzfristigen Maßnahmen, sondern eben mit einer Mischung aus kurzfristigen, mittelfristigen, langfristigen Maßnahmen und sind natürlich bereit, jederzeit auch nachzusteuern, wenn das notwendig ist. So wie Krisen dynamisch verlaufen, muss auch die Reaktion darauf verlaufen. Und deswegen monitort die Bundesregierung permanent die Entwicklung, insbesondere auf die Entwicklung auf den Märkten, um da jederzeit handlungsfähig zu sein.
Nachfrage?
Nachfrage ans Wirtschaftsministerium. Teilt die Wirtschaftsministerin diese Einschätzung, dass auch, falls die Krise bald beendet werden sollte, wir uns auf einen langfristigen Energiepreisschock einstellen müssen?
Ich weiß nicht, ob gerade von langfristig gesprochen wurde, sondern von längerfristig. Also und das hat die Ministerin, meine ich, bereits öffentlich gesagt und hat ja auch der Kanzler gesagt, als die erste Waffenruhe vereinbart wurde. Das ist nichts, was sofort abgestellt werden kann, diese Krise, sondern das ist was wir, genau wie Herr Kall gesagt hat, eben weiter beobachten müssen und wo wir davon ausgehen müssen, dass es jetzt weiter Risikoaufschläge auf den Märkten gibt, dass die Lieferketten nicht sofort wieder problemlos anlaufen werden. Und in der Tat, dementsprechend müssen wir darauf eingestellt sein, dass uns das jetzt noch eine Weile begleitet. Und wie lange das dann ist, in der Tat, das hängt sehr von der weiteren Entwicklung ab.
Herr Rinke?
Ja, auch eine Frage an Herrn Kall. Der Bundeskanzler hat gestern auch gesagt, dass er die Warnung des IWF sehr ernst nimmt vor einer zunehmenden Verschuldung als Folge der Reaktionen auf diese Krise. Können Sie bitte mal sagen, wie besorgt man bei Ihnen im Finanzministerium ist, dass Deutschland mit der Bestbonität heruntergestuft werden könnte durch die Ratingagenturen?
Also aktuell hat Deutschland die beste Bonität der G7-Staaten, nämlich das AAA-Rating. Natürlich schauen wir sehr, sehr aufmerksam darauf und natürlich wollen wir Verschuldung mittellangfristig begrenzen. Im Moment ist es aber notwendig, massiv zu investieren, und zwar sowohl in unsere Infrastruktur. Deswegen hat der Bundestag mit 2/3-Mehrheit das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz beschlossen, um in den nächsten 12 Jahren 500 Milliarden Euro in Infrastruktur und Klimaneutralität zu investieren. Das ist absolut notwendig, um den Investitionsstau zu überwinden, das Land zu modernisieren, aber auch Wachstumsimpulse zu setzen. Im Moment sind diese öffentlichen Investitionen der wesentliche Wachstumsimpuls, den wir noch sehen in den Konjunkturprognosen. Und das Zweite ist, und das hat der Bundeskanzler ja damals mit Whatever It Takes auch selber beschrieben, die Notwendigkeit der Verteidigungsinvestitionen, um die NATO-Fähigkeitsziele zu erreichen, aber um einfach auch verteidigungsfähig zu sein angesichts der aktuellen Krisen und Konflikte. Und in beide Bereiche wird massiv investiert. Natürlich erhöht das auch die Verschuldung, aber es sind notwendige Investitionen und insgesamt, wenn man sich die Verschuldung der großen Industrienationen angeht, steht Deutschland da auf einem moderaten Level. Wir beobachten das sehr genau, aber das sind die Notwendigkeiten und die werden wir so weiter verfolgen.
Darf ich nochmal nachfragen? Meine Frage zielt eigentlich ein bisschen mehr darauf, wie groß der Spielraum ist, jetzt auf die aktuelle Krise zu reagieren mit zusätzlichen Schulden. Also wir haben beim Entlastungspaket jetzt 1,6 Milliarden. Diese Warnung des IWF habe ich so verstanden, dass er davor warnt, wenn die Industriestaaten jetzt massiv Schulden aufnehmen, um auf die Krise zu reagieren, dann könnte es gefährlich werden.
Ja, es gab ja zum Teil Forderungen, jetzt noch viel stärker sozusagen in der akuten Lage zu reagieren. Der Bundesfinanzminister hat natürlich sehr genau darauf geachtet, dass die Maßnahmen, die wir jetzt treffen, gegenfinanziert sind und keine neuen Löcher reißen. Und genau deshalb werden wir ja, um die Entlastungsprämie zu finanzieren, die Tabaksteuer erhöhen. Und genau deshalb verfolgen wir in Brüssel auch das Vorhaben einer Übergewinnsteuer weiter, die die Kommission ja aktuell prüft. Da wird es möglicherweise einen Kommissionsvorschlag geben, um im Bereich Energiesteuern auch gegen zu finanzieren. Die Alternative ist über kartellrechtliche Abschöpfungen. Beides hat die Koalition in ihrem Beschluss von Montagnacht und Montagmorgen dargelegt.
Und ich würde gerne, wenn ich darf, das Bild gerne noch etwas weiterziehen, weil wir ja ein wenig auch eine Diskussion gerade haben, braucht es jetzt Entlastung oder Reformen? Und wir haben ja als Bundesregierung und der Bundeskanzler an der Spitze die klare Entscheidung getroffen, hier eine Entscheidung zu treffen, auch im Koalitionsausschuss, aber gleichzeitig ja weiterhin den Bedarf und auch den Druck für grundlegende Reformen, für strukturelle Reformen, die insbesondere auch am Ende die Tragfähigkeit des Bundeshaushalts, der unterschiedlichen Systeme dann eben auch dauerhaft sicherstellen und in die Zukunft überführen. Beides muss möglich sein und beides wird von der Bundesregierung derzeit mit Hochdruck betrieben.
Ich habe jetzt zu diesem Thema noch Herrn Höfele und Frau Lacerda und würde dann gerne wechseln, weil uns läuft wirklich die Zeit davon. Herr Höfele.
Ja, Herr Mayer, genau daran anknüpfend. Ist es eigentlich richtig, dass innerhalb der Bundesregierung jetzt wieder darüber gestritten wird, möglicherweise einen Feiertag abzuschaffen?
Ich spekuliere jetzt hier nicht über einzelne Maßnahmen. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt. In einer Situation, wo wir auch eine sehr angespannte wirtschaftliche Lage haben, wo wir in einer Situation sind, wo wir gerade grundlegende Reformen wirklich auch angehen wollen, sind immer wieder Vorschläge auch in der Diskussion. Wenn ich da jeden Einzelnen jetzt hier kommentieren würde und Daumen hoch, Daumen mittel oder Daumen runter mache, dann mache ich den ganzen Tag nichts anderes mehr. Insofern konzentrieren wir uns darauf, die Dinge intern vorzubereiten und die Dinge dann zu verkünden, wenn wir uns auf etwas geeinigt haben.
Naja, ist ja keine Spekulation. Wir haben den Kanzler letztes Jahr in der Sommerpressekonferenz gefragt. Da hat er gesagt, das Thema kommt immer wieder hoch wie das Ungeheuer von Loch Ness. Und er wolle diese Diskussion nicht führen. Laut Spiegel wurde aber am Wochenende da heftig drüber gestritten in der Villa Borsig. Deswegen nochmal die Frage an Sie. Steht die Aussage des Kanzlers denn noch, dass er darüber nicht diskutieren will?
Nochmal, ich will jetzt hier nicht Anlass dafür geben, dass ich jetzt, wenn Sie mich fragen, schließen Sie aus, dass... Nochmal, dann können wir jetzt alle Maßnahmen, die jemals diskutiert wurden, hier durchgehen und dann müsste ich einzeln jetzt jedes einzelne Ausschuss. Das will ich nicht machen, auch weil die Ernsthaftigkeit der Diskussion, die wir innerhalb der Koalition zu diesen Themen führen, es geht ja auch hier um kleine Kleinigkeiten. Es geht um eine sehr angespannte wirtschaftliche Lage, es geht um Zeiten, wo Menschen sich auch große Sorgen machen um Arbeitsplätze und wir sehen einen über Jahre gewachsenen, wirklich großen Reformstau in unseren Systemen. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass wir diese Gespräche in aller Ernsthaftigkeit, aber auch in aller Vertraulichkeit führen. Und genauso möchte ich das auch weiter handhaben.
Und Frau Lasserda.
Ja, danke. Eine Frage zu dem Paket, entweder Herr Mayer oder Herr Karl. Es ist Kritik laut geworden, dass es Tabaksteuer kommt, aber Alkoholsteuer nicht. Gibt es seitens des Kanzlers oder in dem Haus von Herrn Klingbeil Überlegungen, das zu erweitern, dass es dann auch Alkoholsteuer kommt?
Also wir haben jetzt konkret Gegenfinanzierung, Entlastungsprämie über die Tabaksteuer gesprochen und was anderes war jetzt gar nicht Thema. Ja, ob es auch ansonsten steuerpolitisch andere Vorhaben geben wird, in nächster Zeit wird sicherlich im Rahmen der weiteren Beratungen innerhalb der Bundesregierung besprochen.
Dann vielleicht noch eine ganz kurze Nachfrage, Herr Karl. Hat der Minister diese Kritik, dass das Alkohol ausgeklammert wurde, zur Kenntnis genommen und wie sieht er das? Wie ordnet er das ein?
Ja, da würde ich jetzt erstmal sagen, das Gesundheitsministerium sehen, was präventive Aspekte im Bereich Alkohol und Steuerungswirkungen etc. angeht. Für uns war das aktuell kein Thema. Ich kann noch mal nachhören, ob ich Ihnen was nachreichen kann, aber kann mich auch nicht an Äußerungen des Ministers dazu erinnern.
Herr Hüffele, Sie hatten noch ein Thema, was damit im Zusammenhang steht. Also das hat sich erledigt. Sehr gut. Dann habe ich jetzt noch mit neuen Themen auf der Liste Frau Lehner mit dem Stichwort Beitragsbemessungsgrenze, Herrn Eckstein, Herrn Blank und Herrn Steiner. Deswegen bitte ich um kurze, pointierte Fragestellungen. Ach so, und Herr Rinke war auch noch auf der Liste offenbar. Ja, Kerosin ist eins der Themen, hinter denen sich Herr Eckstein verbirgt. Was habe ich gesagt? GKV war das nächste Thema. Frau Lehner.
Die Beitragsbemessungsgrenze soll ja angehoben werden. Hat das die Unterstützung des Kanzlers, Herr Mayer?
Also ich werde jetzt hier nicht in einzelne Vorschläge dieses Gesetzentwurfs zur Reform der GKV einsteigen. Darüber wird ja intern jetzt auch gesprochen. Was ich aber schon mal vorab sagen möchte, ist, dass die Vorschläge der Bundesgesundheitsministerin und vor allen Dingen der Anspruch und der Mut, mit dem sie nun diese wirklich große Reform im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung vorgetragen hat, die volle Unterstützung des Bundeskanzlers hat. Das ist, sie setzt damit auch ein Stück weit einen Benchmark für das, was wir hier vorhaben im Bereich der Reformen, weil es sehr umfassend ist, weil es auch dem Geist, dass Reformen am Ende auch gerecht sein müssen, dass auch alle Beteiligten in so einem System einen Beitrag leisten müssen, gerecht wird. Und deshalb kann ich insgesamt zur Reform sagen, dass der Kanzler damit sehr zufrieden ist. Nochmal, Einzelmaßnahmen würde ich jetzt hier nicht rauspicken. Und wir sprechen dann ja weiter innerhalb der Bundesregierung, aber mit einem klaren und auch durchaus knappen Zeitplan. Wir wollen jetzt wirklich Tempo machen. Wir sind jetzt in der Phase der Reformen. Und wir sind hier im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, die viele Menschen eben auch betrifft, wollen wir sehr, sehr schnelle Entscheidungen im Kabinett und dann auch im Parlament treffen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann geht es weiter bei Herrn Lien aber.
Eine kurze Frage zum geplanten Staatseinstieg der Bundesregierung beim Panzerbauer KNDS. Da hat gestern der Verwaltungsratsvorsitzende Tom Enders zur Eile gedrängt. Er meinte, wenn jetzt nicht bald eine Entscheidung von der Bundesregierung käme, wie hoch man einsteigen wolle und wenn man sich nicht mit der Familie einige, dann würde der Börsengang notfalls ohne deutsche Beteiligung über die Bühne laufen. Daher die Frage, gibt es schon eine Entscheidung innerhalb der Koalition über die Höhe des Einstiegs? Soll es wie bei Hensoldt 25% sein oder wie der französische Staat bei 40%? Und bis wann strebt die Regierung da eine Einigung an? Danke.
Die Bundesregierung prüft momentan die Bedingungen für einen Einstieg. Dazu gehört sicherlich auch Frage von Höhe, von Beteiligung etc. über Details dieses Prozesses. Ich glaube, das, Nina, aber verstehen Sie auch mit Ihrer Erfahrung, dass es hier wirklich ja um marktrelevante Dinge geht, können wir hier momentan keine Auskünfte geben.
Dazu auch keine weiteren Fragen. Dann Herr Eckstein mit einem neuen Thema.
Ich hatte noch zwei Themen.
Ich weiß.
Vielleicht einmal ganz knapp, Herr Bowinkelmann, es gab Anfang der Woche, hat Ihr Ministerium einen Gesetzentwurf zur Beamtenbesoldung vorgelegt, Referentenstadium. Jetzt lese ich, dass da schon wieder nachgebessert wird. Stichwort sind Vergütungen für besonders hohe Beamte, aber auch den Bundeskanzler. Können Sie da einmal aufklären, was der Stand ist? Danke.
Oh, sorry.
Kann ich gerne machen. Ja, es stimmt. Wir haben einen Referentenentwurf vorgelegt zur amtsangemessenen Besoldung, der in der Ressortabstimmung sich befindet. Und tatsächlich ist in diesem Referentenentwurf eine Tabelle fehlerhaft. Und zwar betrifft das den Bereich der B-Besoldung. Das entspricht nicht den vorgesehenen Neuregelungen. Und die entsprechende Korrektur wird sehr, sehr zeitnah nachgeliefert und für den Ressortkreis vorbereitet.
Ich würde auf eine Nachfrage verzichten, um die Geschwindigkeit hochzuhalten.
Das ist total nett von Ihnen. Herr Blank ist als nächstes an der Reihe mit einem neuen Thema.
Der Blick geht wieder nach links. Das Finanzministerium wirft dem Wirtschaftsministerium vor, die Energiewende auszubremsen und hat mehrere Gesetzentwürfe des Wirtschaftsministeriums erstmal auf Eis gelegt. Was sagt das Wirtschaftsministerium dazu und wie lange wird die Einigung dauern?
Ich würde schon diese Darstellung mir jetzt gar nicht zu eigen machen, sondern das Wirtschaftsministerium hat verschiedene Energiegesetze oder Gesetze im Energiebereich in die Ressortabstimmung oder in die regierungsinterne Abstimmung gegeben, über die wir hier auch in den vergangenen Wochen teilweise schon gesprochen haben. Und wir arbeiten jetzt in der Bundesregierung daran, dazu eine Einigung zu erzielen. Und wie üblich braucht es dafür manchmal Gespräche und die laufen am besten intern.
Sie sehen aber nicht, dass, also Sie würden nicht sich zu eigen machen, dass das Wirtschaftsministerium die Energiewende ausbremst, nehme ich mal an.
Selbstverständlich nicht, das haben wir in den vergangenen Wochen auch immer klar gemacht.
Und Herr Karl sieht es anders?
Ja, ich sehe es erstmal anders, als Sie es dargestellt haben, Herr Blank, tut mir leid, weil mitnichten irgendetwas auf Eis liegt, sondern die regierungsinternen Abstimmungen laufen und die Gespräche laufen und auch weitergehen. Und unser Ziel, der schnelle Ausbau der erneuerbaren Energien, bleibt die größere Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Gerade der Iran-Krieg zeigt ja nochmal sehr deutlich, dass wir auch schneller unabhängig von fossilen werden müssen. Deswegen brauchen wir Tempo beim Netzausbau. Und in diesem, sozusagen mit diesen Anliegen bringt sich das BMF konstruktiv in die Beratungen ein. Da liegt nichts auf Eis, sondern es wird intensiv gesprochen mit dem Ziel, die Gesetzesvorhaben voranzubringen, mit den Leitplanken, die sowohl das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung als auch der Koalitionsvertrag dafür setzen.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Eckstein, Ihr zweites Thema.
Ich würde gerne noch mal an das Wirtschaftsministerium Stichwort Kerosin aufwerfen. Frau Reich hat sich ja gestern auch noch mal dazu geäußert. Ihre Botschaft war aber im Wesentlichen, in Deutschland gibt es kein Problem. Airlines hätten nur Probleme, wenn sie beispielsweise in Asien auftanken müssten. Es gibt aber jetzt immer mehr Berichte, die auch vor einem Kerosinmangel in Europa warnen. Könnten Sie da vielleicht noch mal was zum aktuellen Stand oder Ihrer Lageeinschätzung sagen?
Ja, gerne, wobei das weitgehend dem entspricht, was die Ministerin auch gestern gesagt hat. Die Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa ist derzeit gewährleistet. Die Ministerin hat darauf hingewiesen, dass wir eigene Raffineriekapazitäten da haben. Nichtsdestotrotz, wir nehmen diese Berichte natürlich zur Kenntnis. Wir sind da in sehr engem Austausch mit dem BMV, mit der Branche und wir monitoren das weiter sehr eng.
Was mich irritiert, ist, dass Ihre Einschätzung so stark von der abweicht, von dem, was man von beispielsweise Stichwort Cityline, da werden Flugzeuge eingestellt etc. Da ging es ja nicht um Asien, sondern auch um den deutschen und europäischen Markt. Könnten Sie vielleicht einmal sagen nochmal, warum Sie da so zuversichtlich sind, zumal ja auch Deutschland, wenn ich das richtig verstehe, roundabout die Hälfte seines Kerosins importiert?
Die Zahlen kann ich jetzt nicht bestätigen, das habe ich nicht vorliegen. Soweit ich es wahrgenommen habe, sind die Entscheidungen der Fluggesellschaften vor allem wirtschaftliche gewesen und nicht aus der Versorgungssicherheit heraus entstanden, sondern die sehen eben Preiseffekte und müssen dann sich gegebenenfalls umstrukturieren, nicht als Unternehmen umstrukturieren, sondern ihre Betriebsabläufe anpassen. Auch das ist natürlich was, worüber wir mit denen sprechen, ne? Was sind die wirtschaftlichen Folgen? Aber nochmal, die Versorgungssicherheit, steht Kerosin für die Flugzeuge zur Verfügung? Die ist gewährleistet.
Herr Rinke?
Ja, Herr Wenzel, ich muss genau da auch nochmal einsteigen, weil der Kollege ja schon darauf hingewiesen hat, sind auch unsere Informationen, dass mehr als die Hälfte des Kerosins importiert werden muss. Also ja, es gibt Raffinerien, die produzieren so etwa 44% des Bedarfs, aber der Rest muss importiert werden. Deswegen, wenn Sie da noch eine Antwort hätten, woher der Optimismus der Ministerin kommt, dass Deutschland da versorgungsmäßig nicht betroffen ist, wäre gut. Und haben Sie eigentlich die Daten der Industrie, also die EU ist ja im Moment gerade dabei, so in einem Notfallplan erstmal die Daten der Industrie zu erheben. Also liegen die für Deutschland vor?
Da habe ich tatsächlich gerade keinen aktuellen Stand, über welche Daten wir genau verfügen. Wie gesagt, wir sind in engem Austausch mit der Branche. Und zu der Frage vorher, wie gesagt, ich hab nicht vorliegen, wie viel Kerosin wir importieren. Entscheidend ist natürlich dann auch immer die Quelle. Wir haben in den vergangenen Wochen ja immer darauf hingewiesen, wir sind relativ wenig von Energieimporten, die über die Straße von Hormuz gehen, abhängig. Insofern betrifft uns die Blockade da, was unsere Versorgungssicherheit angeht, weniger.
Und das letzte Thema für heute kommt von Herrn Steiner.
Ja, ich muss Herrn Engelke noch mal kurz zu Wort bitten. Digitale Gewalt, das Gesetz, der Entwurf, der jetzt vorliegt. Ich würde gerne verstehen, Paragraph 7, Vertretung durch zivilgesellschaftliche Organisationen. Können Sie erläutern, welche Organisationen die Ministerin an der Stelle im Kopf hatte, welche da sozusagen stellvertretend für Betroffene eben Maßnahmen zur Accountsperre einleiten? Ja, wie will ich sagen, dürfen, sollen.
Genau, wir haben heute einen Gesetzentwurf gegen digitale Gewalt vorgestellt. Die Ministerin hat das heute in einer Pressekonferenz getan und ist da auch auf viele Fragen eingegangen, hat sich dazu schon sehr ausführlich geäußert. Zudem kann ich darauf verweisen, wir haben jetzt so heute den Entwurf vollumfänglich irgendwie zur Verfügung gestellt, wollen ihn jetzt mit Länderverbänden diskutieren und haben auch sehr umfangreiches Pressematerial. Und damit sollten dann eigentlich alle Fragen auch beantwortet werden.
Das ist natürlich eine Antwort, mit der ich nicht gut umgehen kann, denn ansonsten hätte ich diese Frage hier jetzt nicht gestellt, wenn ich damit nicht sozusagen, also insofern bitte ich einfach um Nachlieferungen. Das ist jetzt ein bisschen, wie will ich sagen, blöd, wenn man den ganzen Scheiß gelesen hat und dann so eine Antwort bekommt. Danke.
Herr Steiner, mit dem Ton wollen wir heute aber nicht aussteigen.
Ja, ist doch Käse, Entschuldigung. Kann gerne aus dem Protokoll raus.
Wir können auf jeden Fall um eine Nachlieferung bitten und ich weise durchaus darauf hin, dass in unserer Satzung niedergelegt ist, sich hier sachlich und konstruktiv auseinanderzusetzen.
Gilt für beide Seiten.
Wir sind jetzt auf jeden Fall auch am Ende dieser Pressekonferenz angelangt, sind halbwegs in der Zeit geblieben. Falls man sich heute Abend noch sieht beim Bundespresseball, wünsche ich allen einen schönen Abend mit guten Gesprächen und mehr und wünsche ein schönes Wochenende.